Ich arbeite nachts in der Sicherheitseinheit eines Altenheims hier in Massachusetts. Für diejenigen, die es nicht wissen, die Sicherheitseinheit einer medizinischen Einrichtung ist der Bereich, in dem Hochrisikopatienten untergebracht werden. Das heißt Patienten mit psychischen Erkrankungen, degenerativen Krankheiten oder Verhaltensproblemen, die es nicht zulassen, ihnen die gleiche Freiheit wie anderen Patienten zu gewähren. Während meiner Nachtschicht bin ich im Grunde allein mit den Patienten eingeschlossen. Ihre Zimmer sind durch einen langen, schwach beleuchteten Flur von meinem Schreibtisch getrennt. Niemand arbeitet dort gerne nachts. Es ist nicht unbedingt geschäftiger, aber die fehlende Unterstützung lässt einen sich verletzlich fühlen. Natürlich kann ich andere Nachtschwestern im Notfall rufen, aber abgesehen davon sind wir normalerweise nur ein oder zwei Personen, die die gesamte Einheit betreuen. Und naja, manchmal ist es auch ein bisschen unheimlich. Ich glaube nicht an Übernatürliches. Ich bin schon zu lange Krankenpfleger, um noch an Geister oder Ähnliches zu denken. Aber es gab einige Vorfälle in der Einheit, die mir einen gehörigen Schrecken eingejagt haben. Hier ist einer davon. Eines Nachts, mitten in meiner Schicht, etwa um 2 oder 3 Uhr morgens, war die Einheit so still, dass man eine Stecknadel fallen hören konnte. Plötzlich hörte ich am Ende des Flurs eine Stimme. Sofort wurde ich aufmerksam. »Ich sehe dich«, sagte eine Stimme, fast wie im Scherz. Ich stand von meinem Schreibtisch auf und sah mich um, aber ich war allein. Niemand war im Flur und alle Patienten schliefen noch. »Ich sehe dich«, wiederholte die Stimme, diesmal noch unheimlicher. Ich versuchte, die Quelle des Geräuschs zu finden, aber es schien durch den Flur zu hallen. Ich überprüfte jedes Zimmer, aber alle Patienten schliefen tief und fest. Als ich zu meinem Schreibtisch zurückkehrte, zitterte ich. Den Rest meiner Schicht blieb ich wie gelähmt vor Angst. Als eine der anderen Krankenschwestern am Morgen kam, um mich abzulösen, erzählte ich ihr, was ich gehört hatte. Als ich beschrieb, was die Stimme gesagt hatte, wurde sie einen Moment lang still. Schließlich erzählte sie mir, dass einer der kürzlich verstorbenen Patienten dies immer zu seiner kleinen Enkelin gesagt hatte, wenn sie ihn besuchte. Das Mädchen versteckte sich hinter dem Vorhang als Teil eines Spiels, und er sagte auf diese spielerische Weise, »Ich sehe dich.« Letztendlich fanden wir heraus, dass es jemand war, der im Schlaf gesprochen hatte. Wahrscheinlich jemand, der dieses kleine Spiel zwischen Großvater und Enkelin miterlebt hatte und es unbewusst aussprach. Eine völlig rationale Erklärung. Aber für eine Weile waren wir alle ziemlich verängstigt. Ein anderes Mal hatten wir eine liebe alte Dame in der Einheit. Ihre Zimmergenossin jedoch war kein netter Mensch. Sie war nicht nur unhöflich und sarkastisch, sondern geradezu bösartig und unangenehm. Sie war schrecklich zu allen, Patienten und Krankenschwestern gleichermaßen, aber besonders zu der lieben alten Dame im Bett neben ihr. Trotz allem lächelte die alte Dame immer und ignorierte ihre Kommentare, vertiefte sich in ihr Strickzeug, obwohl die Arthritis ihre Finger wie der Teufel schmerzen ließ. »Es ist besser, beschäftigt zu bleiben, besser den Geist aktiv zu halten«, pflegte sie zu sagen. Wir waren alle sehr traurig, als sie starb. Es geschah ganz ruhig, im Schlaf eine schmerzfreie Art zu gehen, Gott sei Dank für diese kleinen Gnaden. Allerdings war das wirklich Seltsame an all dem, wie sich ihre unangenehme Mitbewohnerin nach ihrem Tod zu verhalten begann. Plötzlich war diese Frau, die zuvor nicht aus ihrem Bett herauskommen wollte, absolut verängstigt, in diesem Zimmer zu schlafen. Sie weigerte sich strikt, in dem Bett zu schlafen, aus dem wir sie früher so schwer herausholen konnten. Und wenn wir es aus irgendeinem Grund doch schafften, sie ins Bett zu bekommen, flehte sie uns ängstlich an, das Licht anzulassen. Eines Nachts schaffte sie es, ohne ihren Rollstuhl in den Flur zu kommen, was an sich schon ziemlich beängstigend war. Wir hatten sie noch nie ohne irgendeine Hilfe laufen sehen. Sie war außer Atem. Und in ihren Augen lag eine reine, unverfälschte Angst, die sie zuvor nie gezeigt hatte. Ich rief um Hilfe und zusammen mit einer anderen Krankenschwester brachten wir sie in den Fernsehraum, wo sie auf einem der Liegesessel schlafen konnte. Sie sagte es nie direkt, aber wir alle glaubten zu wissen, wovor sie Angst hatte. Wir dachten, sie fürchtete, dass die liebe alte Dame, die sie so schlecht behandelt hatte, sie in der Nacht besuchen könnte. Der nächste Vorfall war wahrscheinlich derjenige, der das Pflegepersonal am meisten erschreckte, daher werde ich damit abschließen. Wir hatten eine griechische Großmutter, die eine Zeit lang bei uns war. Sie war eine Einwanderin der ersten Generation die viele Jahre in der Nähe von Boston gelebt hatte und sich nicht die Mühe gemacht hatte, viel Englisch zu lernen. Sie redete wie ein Wasserfall, ohne dass jemand verstand, was sie sagte, aber laut genug, dass man sie bis zum Ende des Flurs hören konnte. Wenn ich nach ihr sah, hörte sie auf zu sprechen und tat so, als würde sie schlafen, nur um ihr Gespräch wieder aufzunehmen, sobald ich zurück an meinem Schreibtisch war. Das geschah mehrmals, bis sie schließlich wirklich einschlief, aber es war etwas, das sie fast jede Nacht tat. Sie folgte immer demselben Ablauf, laut sprechen, als würde sie sich mit jemandem unterhalten, bis sie einschlief. Eines Tages kam ihr Sohn sie besuchen. Ich nutzte die Gelegenheit, ihn zu fragen, warum seine Mutter vor dem Schlafengehen mit sich selbst sprach. Er fragte sie auf Griechisch, aber der Ausdruck auf ihrem Gesicht brauchte keine Übersetzung. Es schien, als hätte ihr Sohn ihr die dümmste Frage der Welt gestellt. Dann antwortete sie mit nur wenigen Worten: „Der Mann in meinem Zimmer." Ihr Sohn übersetzte: „Sie spricht mit ihrem Freund." Ich denke, es versteht sich von selbst, dass sie in einem Zimmer untergebracht war, in dem es keinen Mann gab. Nun, ich bin ziemlich sicher, dass sie sich ihren Freund nur eingebildet hat. Sie hatte definitiv Anzeichen von beginnender Demenz gezeigt. Aber ein oder zwei der anderen Krankenschwestern sind nicht so überzeugt davon, dass sie den Verstand verlor. Sie sprechen darüber, wie sie die klarste Frau in der ganzen Einheit ist, trotz ihrer mangelnden Englischkenntnisse. Vielleicht liegt es daran, dass die Bewohner hier dem Tod so nahe sind. Vielleicht liegt es daran, dass das Personal ständig mit etwas anderem in Kontakt steht. Vielleicht ist es nur unsere Art, mit dem Stress der Arbeit umzugehen. Aber manche Dinge passieren hier, die wir nicht ganz erklären können. Und vielleicht, nur vielleicht, liegt das daran, dass wir sie wirklich nicht erklären wollen. Als ich an der Universität war, arbeitete ich abends in einem Pub, der nur ein paar Meilen vom Haus meiner Eltern entfernt lag. Wir lebten auf dem Land, also musste ich unter der Woche morgens nach Leeds pendeln. Und an den Wochenenden verbrachte ich die Nächte damit, das dringend benötigte Geld für Bier zu verdienen. Das Problem war, dass ich nach meinem späten Feierabend im Pub etwa 4 Kilometer auf schmalen, schlecht beleuchteten Landstraßen nach Hause laufen musste. Ja, es gab einen Taxiservice im nahegelegenen Dorf, aber am Wochenende war er praktisch die ganze Zeit ausgebucht. Außerdem wollte ich mein hart verdientes Geld nicht für ein Taxi ausgeben. Ich war dieser typische sparsame Student. Einer der großen Vorteile, in Landpubs zu arbeiten, war, dass die Trinkgelder phänomenal waren. Das Gemeinschaftsgefühl und die traditionellen Werte bedeuteten, dass sowohl Landarbeiter als auch Gutsbesitzer regelmäßig Trinkgeld gaben. Manchmal waren es nur 20 Pence, aber manchmal ließen sie auch 4 oder 5 Pfund als Wechselgeld da, besonders wenn sie etwas zu viel getrunken hatten und großzügig gestimmt waren. Normalerweise endete meine Schicht gegen 23.30 Uhr. Nachdem die letzte Runde ausgerufen war und wir die Bar aufgeräumt hatten, blieb das Personal oft noch bis Mitternacht, um selbst etwas zu trinken, bevor wir uns trennten. An diesem bestimmten Samstag war es jedoch unglaublich geschäftig gewesen. Das Wetter war spektakulär und es gab irgendein Gartenfestival in der Gegend, das Menschen aus nah und fern in den Pub lockte und meine Trinkgelder erhöhte. Am Ende der Nacht hatte ich 112 Pfund zusammen. Es war mehr Geld, als ich je in meinem Leben gehabt hatte, und ich hätte es nie für ein Taxi ausgegeben. Vor allem nicht, wenn ich mit einem Bauch voller Bier problemlos nach Hause laufen konnte. Also machte ich mich fröhlich auf den Weg nach Hause, fühlte mich sehr reich und plante, wie ich mein neu gewonnenes Vermögen ausgeben würde. Es war dunkel, sehr dunkel. Nur ein schwacher Mondstrahl erhellte den Weg, aber ich war zu gut gelaunt und zufrieden, um mir Sorgen zu machen. Es kam mir nicht einmal in den Sinn, dass ich in Gefahr sein könnte. Etwa 1 Kilometer nach Beginn meines Weges nach Hause hörte ich AC/DC in meinen Kopfhörern, als ich die Lichter eines Autos hinter mir bemerkte. Es fuhr langsam vorbei und für einen Moment dachte ich, der Fahrer würde nach dem Weg fragen, aber das Auto fuhr einfach weiter. Wie gesagt, wegen des Festivals waren viele Leute aus der Stadt im Dorf unterwegs, also schenkte ich dem Fahrzeug und dem Fahrer keine große Beachtung. Doch als das Auto etwa 200 Meter vor mir anhielt, blieb es mitten auf der Straße stehen. Ich beobachtete es eine Minute lang, während ich meinen Weg fortsetzte, bis mir klar wurde, dass es nicht weiterfahren würde. Ich hatte das seltsamste Gefühl, dass es dort auf mich wartete. Ich weiß, das klingt paranoid, aber manchmal hat man einfach ein schlechtes Bauchgefühl bei etwas, oder? So eine Art Knoten im Magen, der einem sagt, dass etwas nicht stimmt. Also blieb auch ich stehen, am Straßenrand, und starrte auf die Rücklichter des Autos, bis es schließlich den Motor startete und weiterfuhr. Ich war nicht erschrocken, aber ich glaube, das kann ich dem Bier verdanken. Wäre ich nüchtern gewesen, hätte ich mich sicher viel mehr gefürchtet. Ich bin kein harter Typ oder so, also machte ich mir keine großen Sorgen, als ich ein paar Minuten später Lichter von einem Auto sah, das mir aus der entgegengesetzten Richtung entgegenkam. Ich ging einfach weiter, während das Auto an mir vorbeifuhr, aber mir wurde klar, dass es dasselbe Auto wie zuvor war. Und genau wie vorher hielt es etwa 200 Meter von mir entfernt an. Jetzt war ich überzeugt, dass es ein Auto voller Städter war, die sich in der Dunkelheit verirrt hatten. Also blieb ich wieder am Straßenrand stehen und wartete darauf, dass der Fahrer zurücksetzt, um mich nach dem Weg zu fragen. Aber das tat er nicht. Stattdessen wendete das Auto mitten auf der Straße, schaltete die Scheinwerfer aus und begann langsam auf mich zuzurollen. Vorher hatte ich keine Angst, aber jetzt schon. Tatsächlich habe ich kein Problem damit zuzugeben, dass ich völlig verängstigt war. Ich hatte keine Ahnung, was die Absichten des Fahrers waren, aber offensichtlich waren sie nicht gut. Mein Kopf war voller düsterer Gedanken darüber, was sie vorhaben könnten. Blitze von Raub, Entführung oder Schlimmerem. Ich begann zu rennen, suchte nach einer Lücke in den Hecken, um in eines der angrenzenden Felder zu springen und mich zu verstecken. Schließlich fand ich eine, kletterte über eine Trockenmauer und schürfte mir dabei die Ellenbogen auf. Mein erster Instinkt war, mein Handy aus dem Rucksack zu holen, um die Polizei zu rufen. Aber das Licht des Bildschirms würde den Fahrer schnell auf mich aufmerksam machen. In Panik steckte ich es zurück in den Rucksack und entschied, dass Verstecken die beste Option war. Selbst wenn ich es schaffen würde, die Polizei zu rufen, würden sie eine Weile brauchen, um zu kommen, und vielleicht wäre es dann schon zu spät. Also hockte ich mich am Fuß der Hecke nieder, völlig verängstigt, und versuchte, mich so gut wie möglich zu verstecken, damit der Fahrer dachte, ich sei durch die Felder geflohen. In diesem Moment vertraute ich nur auf mein Gehör. Ich lauschte angestrengt, versuchte jedes Geräusch wahrzunehmen. Schritte, das Motorengeräusch des Autos, irgendetwas, das mir verraten könnte, was auf der anderen Seite der Hecke vor sich ging. Ich weiß, das klingt klischeehaft, aber ein paar Minuten fühlten sich an wie eine halbe Stunde. In all dieser Zeit hörte ich kein einziges Geräusch von der Straße. Als ich das Gefühl hatte, dass es sicher war, einen Blick zu riskieren, begann ich mich langsam zur Stelle der Hecke zu bewegen, über die ich gesprungen war, bereit, über die Steinmauer zu spähen und nach dem Auto Ausschau zu halten. Genau in diesem Moment hörte ich das Geräusch von zuschlagenden Türen. Nicht nur eine, sondern zwei oder drei Türen gleichzeitig. Das Auto hatte sich die ganze Zeit nicht bewegt. Sie hatten dort auf der dunklen Landstraße gewartet, bis ich wieder auftauchte. Mein Herz raste. Ich kann nicht ausdrücken, wie erschreckend es ist zu wissen, dass man von einer Gruppe völlig Fremder gejagt wird. Also tat ich das Einzige, was mir blieb. Ich rannte los, quer durch das dunkle Feld in Richtung eines kleinen Waldstücks. Ich kenne die Gegend ziemlich gut, also wusste ich zwar nicht genau, wo ich herauskommen würde, aber das spielte in diesem Moment keine Rolle. Es war entweder laufen oder mich der Gruppe stellen, die hinter mir her war. Ich versteckte mich so lange wie möglich im Wald und beobachtete das Feld, das ich gerade überquert hatte, nach Schatten oder Taschenlampen. Aber wieder sah ich nichts. Als ich das Gefühl hatte, dass die Luft rein war, ging ich in die entgegengesetzte Richtung, aus der ich gekommen war, überquerte weitere Felder und vermied die Straßen, bis ich schließlich den Weg nach Hause fand. Obwohl es bereits früh am Morgen war, weckte ich meine Eltern und erzählte ihnen genau, was passiert war. Natürlich riefen sie die Polizei an, und es wurde vereinbart, dass am nächsten Morgen Beamte kommen würden, damit ich eine Beschreibung abgeben konnte. Ein Monat verging, ohne dass ich etwas hörte. Ich hörte auf, nach Hause zu laufen und begann, mein Geld für Taxis auszugeben, um sicherzustellen, dass ich sicher ankam. Nach und nach begann ich, das Geschehene zu verdrängen oder zumindest in den hintersten Winkel meines Bewusstseins zu schieben. Dann rief die Polizei an. Sie hatten die Typen festgenommen, weil sie einen älteren Mann in einem nahegelegenen Dorf angegriffen hatten. Es stellte sich heraus, dass sie zu einer Gang aus Leeds gehörten, wo ich zur Uni ging, die nachts aufs Land fuhr, wo es kaum Überwachungskameras gab, um Menschen anzugreifen als Teil eines Initiationsrituals. Ich war froh zu hören, dass sie gefasst worden waren, aber es macht mich immer noch zutiefst unruhig, dass manche Menschen fähig sind, einem völlig Fremden Gewalt anzutun. Manchmal gehe ich immer noch nachts spazieren, aber ich benutze keine geräuschunterdrückenden Kopfhörer mehr und trage immer ein kleines Messer bei mir. Nur für den Fall. Wenn du Nachtschichten arbeitest, würde ich dir empfehlen, dasselbe zu tun. Man weiß nie, wer da draußen sein könnte, lauernd in der Dunkelheit, bereit, jemanden zu ihrem Opfer zu machen. Fast alle 20 Jahre arbeitete ich in der Nachtschicht eines Tierheims. Ich weiß, dass das schon lange her ist, aber eines Nachts geschah etwas, das sich in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Ich kann mich an alles erinnern, als wäre es gestern gewesen. Die Texturen, die Gerüche. Es ist etwas, das ich fast 2 Jahrzehnte lang mit mir herumgetragen habe. Meine Schichten gingen von 23 Uhr bis 7 Uhr morgens, 8 lange Stunden ohne Schlaf, die mich während meiner Zeit dort völlig ausgelaugt haben. Nachtschichten können gut sein, wenn man das Geld braucht, und sogar noch besser, wenn man nicht besonders gesellig ist. Aber dieser Lebensstil zehrt an einem. Um dir eine Vorstellung zu geben, nach nur 6 Monaten Arbeit dort hatte ich einen kompletten Vitamin-D-Mangel. Es ist keine gesunde Art zu leben. Das Tierheim selbst war ziemlich groß, ein hufeisenförmiges Gebäude mit einem Warteraum, einer Reihe von Büros, einem medizinischen Untersuchungsraum und natürlich Hunderten von Käfigen und Zwingern. Abgesehen von einer Nacht in der Woche, wenn das Reinigungspersonal anwesend war, verbrachte ich alle meine Schichten allein hinter dem Empfangstresen des Tierheims. Von dort aus hatte ich einen direkten Blick durch das Sicherheitsglas der Vordertüren des Tierheims. Meine einzigen Aufgaben waren es, die Notrufleitung zu bedienen, gelegentlich die Tiere zu überprüfen und einige einfache Papierarbeiten zu erledigen. Ich hatte immer ein paar Snacks und Sandwiches dabei, falls ich mitten in der Nacht hungrig wurde. Hin und wieder rief ich bei einer 24-Stunden-Pizzeria ein paar Kilometer entfernt an, um mir eine Kiste heißer, käsiger Freude bringen zu lassen, die mir half, die Nacht zu überstehen. Natürlich waren die Stunden hart, aber die Arbeit im Tierheim gab mir viel Freiheit und war sehr gut bezahlt. Viel besser als andere Nachtschichtjobs, die ich gesehen hatte. Es war eine ziemlich glückliche Zeit in meinem Leben, was wohl der Grund ist, warum ich mich so gut an diese Geschichte erinnere. Es war ein unbedeutendes Ereignis in einer Zeit meines Lebens, die ansonsten ziemlich fröhlich war. In den seltenen Fällen, in denen jemand ins Tierheim kam, brachte er entweder ein verloren gegangenes Tier, das er gefunden hatte, oder ein Tier, um das er sich nicht mehr kümmern konnte. Das Tierheim war immer bereit, sie aufzunehmen und ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Es war schön, der erste Kontaktpunkt für viele dieser Tiere zu sein. Viele waren nervös oder ängstlich, und sie mit Leckerlis und Streicheleinheiten zu beruhigen, war befriedigender, als Worte beschreiben können. Ich habe während meiner Zeit im Tierheim viele pelzige Freunde gewonnen. Ich sollte hinzufügen, dass die einzige Ausnahme von der Rettungspolitik des Tierheims für Kampfhunde oder wilde Katzen galt, so herzzerreißend es auch ist. Hunde, die darauf trainiert und konditioniert wurden, gegen andere Tiere zu kämpfen, sind meist hoffnungslose Fälle. Auch wenn sie süß sind und sich Menschen gegenüber gut verhalten, haben sie keine Chance auf Adoption, wenn andere Tiere oder sogar kleine Kinder in ihrer Nähe nicht sicher sind. Die meisten werden eingeschläfert. Etwas so Trauriges, dass ich nicht einmal darüber schreiben kann, ohne einen Knoten im Magen zu spüren. Aber so schwierig diese Fälle auch sind, das, was in einer bestimmten Nacht geschah, war noch viel schlimmer. Es war wenige Minuten nach 3 Uhr morgens, als ich draußen eine Zigarette geraucht hatte und zu meinem Schreibtisch zurückging. Es war eine dieser ruhigen Herbstnächte, in denen die Stille schwer in der Luft zu hängen scheint. Da hörte ich Schritte, die aus einiger Entfernung kamen. Eine Frau rannte mit voller Geschwindigkeit den Bürgersteig entlang auf den Haupteingang des Tierheims zu, klopfte ans Glas und drückte immer wieder auf die Gegensprechanlage, als sie an den Türen ankam. Als ich mich näherte, um ihr zu helfen, bemerkte ich, dass ihre Wangen von frischen Tränen glänzten. Offenbar war etwas Schreckliches passiert. Ich beeilte mich, die Glastür zu öffnen und versuchte, ruhig zu bleiben, während ich sie fragte, wie ich ihr helfen könne. Sie antwortete zunächst nicht auf die Frage, was sehr ungewöhnlich war. Normalerweise ist das Erste, was jemand tut, eine Reihe von Fragen zu stellen. Zu Adoptionen, Impfungen, die ein Tier möglicherweise benötigt und so weiter. Aber alles, worum sie bat, war hereinzukommen. Sie hatte kein Tier bei sich, also begann ich ein wenig über den Grund ihres Besuchs zu spekulieren. Dennoch bin ich nicht der Typ, der eine verzweifelte Person abweist. Ich lud sie ein, hereinzukommen, gab ihr ein paar Taschentücher, damit sie ihre Tränen trocknen konnte, und versuchte, mehr Informationen zu erhalten, sobald sie sich beruhigt hatte. Als sie sich schließlich beruhigt hatte, begann sie mir zu erzählen, dass sie ihre Katze zurückholen wollte. Und hier begann das Problem. Ich war nicht befugt, eingelieferte Tiere ohne die entsprechenden Unterschriften und Unterlagen herauszugeben, die sich alle im verschlossenen Büro eines der Tierärzte des Heims befanden. Es gab keine Möglichkeit, ihr das Tier zurückzugeben, und schon gar nicht mitten in der Nacht. Sie müsste während der regulären Öffnungszeiten zurückkehren, um mit einem der Tierärzte zu sprechen. Als ich versuchte, ihr das zu erklären, ging es rapide bergab. Zu meinem absoluten Entsetzen erklärte sie mir, dass sie tatsächlich früher am selben Tag gekommen war, um ihre Katze einschläfern zu lassen. Sie war zurückgekommen, um den Körper abzuholen und ihrer geliebten Katze eine angemessene Beerdigung zu geben. Das waren ernsthaft ihre genauen Worte. Sie weinte immer noch in diesem Moment und wurde aufgewühlter, während sie über ihre tote Katze sprach. Ich wollte sie einfach nur loswerden. Zunächst wirkte sie nicht so, aber je länger ich mit ihr verbrachte, desto mehr wurde mir klar, dass sie nicht ganz bei Verstand war, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ein Idiot nahm ich eine kurze Beschreibung der Katze und ging, um sie zu suchen. Das Tierheim bewahrt die Körper eingeschläferter Tiere in großen blauen Plastikfässern auf. Du weißt schon, die Art, in denen Chemikalien gelagert werden mit schwarzen Plastikdeckeln. Diese Fässer werden in einem großen Gefrierschrank im Keller des Tierheims aufbewahrt. Ich betrat den besagten Raum, öffnete den Gefrierschrank und begann, das Fass zu suchen, das am Vortag versiegelt worden war. Dies war der einfachste Teil des Prozesses. Als ich den schwarzen Plastikdeckel entfernte, schlug mir der Geruch entgegen. Selbst eingefroren verströmen Tiere einen schwachen, aber widerlichen Verwesungsgeruch. Stopf mehrere von ihnen in dasselbe Plastikfass und der Gestank wird unerträglich. Ich musste durch Dutzende verdrehte, eingefrorene Körper wühlen, sie auf den kalten Metallboden des Gefrierschranks legen und untersuchen, um das Tier zu finden, das der Beschreibung der Frau entsprach. Schließlich fand ich eine Katze, die zu passen schien, aber es gab ein Problem. Die Katze war eingefroren und tatsächlich an eine andere tote Katze festgefroren. Ich versuchte, sie mit bloßen Händen zu trennen, aber es funktionierte nicht. Ich brauchte etwas anderes, um sie zu lösen. Also legte ich das gefrorene Bündel toter Körper auf den Gefrierschrankboden, stellte einen Fuß auf eine der Katzen und begann, sie mit einem schrecklichen Knirschen auseinanderzuziehen. Ich musste fast erbrechen, als ich sah, was ich getan hatte. Ein großes Stück gefrorenes Fleisch der Katze war herausgerissen worden und blieb an ihrem gefrorenen Begleiter haften. Ich hielt die Katze, die der Beschreibung der weinenden Frau entsprach, warf die andere zurück in das Plastikfass ohne eine blickdichte Tüte. Dann brachte ich der Frau ihre Katze zurück. Sie schien zufrieden zu sein und versuchte sogar, mich zum Abschied zu umarmen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es das wert war. Die ganze Erfahrung hinterließ einen äußerst schlechten Nachgeschmack. Ich hatte keine Ahnung, was sie mit der toten Katze vorhatte, obwohl sie mir versicherte, dass sie sie nur begraben wollte. Manchmal, selbst heute noch, frage ich mich, was aus dieser Frau geworden ist. Ich war erst 19 Jahre alt, als ich in die Vereinigten Staaten zog. Mein Vater starb, als ich noch ein Baby war. Und meine Mutter verstarb an Krebs, nur wenige Tage vor meinem 18. Geburtstag. Ich blieb eine Weile bei meiner Schwester, die bereits verheiratet war und Kinder hatte, aber es dauerte nicht lange, bis ich anfing, von einem Leben fernab von Guatemala zu träumen. Ich begann bald danach mit meinem Antrag und zog einige Fäden über einen alten Freund meines Vaters, um einen Sponsor und einen Job in Texas zu bekommen. Etwa 18 Monate später kam ich in die Stadt Laredo. Die Vereinigten Staaten waren neu, groß und aufregend. Obwohl die Arbeit hart war und mein Gehalt nicht besonders gut, war ich glücklich. Meine Großmutter pflegte immer zu sagen, "Al falta de pan, tortilla." Was bedeutet, wenn du kein Brot hast, nimmst du Tortillas. Und genau das habe ich getan. Ich arbeitete in meinem miserablen Job und schlief in einer miserablen geteilten Wohnung, im Glauben, dass sich die Dinge mit der Zeit verbessern würden. Und so war es auch. Aber wie einer meiner Lieblingssprüche sagt, es ist immer am dunkelsten vor der Morgendämmerung. Und gerade als es schien, als würde es besser werden, gab es ein Feuer im Wohnhaus, in dem ich lebte. Wir wurden durch Klopfen an der Tür geweckt, und als wir hinausrannten, stand bereits die Hälfte des Gebäudes in Flammen. Ich glaube, einige Menschen starben in dieser Nacht. Es war schrecklich. Also war ich zwar dazu verdammt, in naher Zukunft in meinem Auto zu leben, aber durch die Gnade Gottes war ich noch am Leben. Es war so eine Situation, in der man sagt, durch die Gnade Gottes gehe ich. So lebte ich also in meinem Auto, presste Tortillas in dieser Mitternachtskantine und sparte jeden Cent, den ich konnte, für einen Plan, den ich noch nicht einmal hatte. Es gab viele verzweifelte Menschen in Laredo zu dieser Zeit und immer mehr wandten sich der Kriminalität zu, um über die Runden zu kommen. Ich bekam mehr als ein Angebot, mich auf etwas einzulassen, in das ich mich wirklich nicht verwickeln sollte, und zum Glück gab Gott mir Kraft und Weisheit, auf dem geraden Weg zu bleiben. Einige der Angebote bringen mich heute zum Lachen, wenn ich daran denke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein dünnes Ich Drogen verkauft oder Prostituierte herumfährt. Ich wäre in 5 Minuten gefressen worden, aber andere Dinge, in die ich mich verwickelte, bringen mich nicht so sehr zum Lachen. Eines Nachts hatte ich eine Pause in der Kantine, also ging ich zu einem Laden an der Ecke, um mir etwas Cola und vielleicht Zigaretten zu kaufen. Statt direkt zur Kantine zurückzugehen, lehnte ich mich draußen an die Wand des Ladens, zündete mir eine Zigarette an und trank meine Cola. Ich war in meinen eigenen Gedanken, als ich plötzlich eine Stimme hörte, die sagte, »Du arbeitest zu viel, Sohn?« Er sagte es auf Spanisch, aber mit einem väterlichen Ton, und als ich mich umsah, sah ich einen Mann, der wie ein Cowboy gekleidet war, auf mich zukam. Ich sage Cowboy, aber er war gut gekleidet, mit schönen Stiefeln, einem schicken Hut, einer großen glänzenden Gürtelschnalle. Du weißt schon, der Typ Mensch, der reich aussieht. Ich antwortete etwas wie, ich versuche nur zu überleben, in der Annahme, dass er mich nach diesem Kommentar in Ruhe lassen würde. Aber das tat er nicht. Er kam näher und sagte auf Spanisch, es ist nicht so, als würde jeder seine Hunde mit Chorizos spazieren führen, oder? Ich glaube, selbst einige Chapins würden nicht verstehen, was das bedeutet, also lass mich erklären. In Guatemala sagen wir etwas, das im Grunde bedeutet, dass es in besseren Zeiten, als die Leute reicher waren, sich die Reichen leisten konnten, ihre Hunde mit leckerem Fleisch wie Chorizo oder Longaniza zu füttern. Es ist also ein Ausdruck, der sich auf diese Art von Epoche bezieht. Das Problem war, dass es ein sehr guatemaltekischer Spruch ist und der Akzent des Typen war eindeutig mexikanisch. Also kannst du dir meine Verwirrung vorstellen. Ich fragte ihn, ob er ein Chapin sei, was ein Begriff Guatemalteken ist, aber er lachte nur, schüttelte den Kopf und sagte, dass er all das schon hinter sich habe. Das ergab Sinn, aber was keinen Sinn ergab, war, woher er wusste, dass ich aus Guatemala stamme. Ich fragte ihn, woher er das wüsste, und er sagte, dass es sein Job sei, Dinge über Menschen zu wissen. Laut ihm bezahlte dieser Job sehr gut, und wenn ich bereit wäre, etwas zu geben, könnte ich auch viel Geld verdienen. Ich erkannte sofort diesen glitschigen Ton von jemandem, der will, dass ich etwas Illegales für ihn tue, also machte ich mich bereit, »Danke, aber nein danke« zu sagen. Aber er musste meine Körpersprache oder so etwas gelesen haben, denn er begann mich zu beruhigen. Er sagte, dass ja, das, was er mir vorschlug, illegal sei, aber nicht unmoralisch. Ich würde kein süchtig machendes Gift über die Grenze bringen oder jungen Frauen helfen, in gefährliche Situationen zu geraten, die Leben zerstören. Es war nichts, wofür ich abgeschoben werden würde. Ich könnte mindestens 6 bis 8 Wochen nach dem, was auch immer er mir vorschlug, nicht arbeiten. Aber alle meine Ausgaben würden während dieses Zeitraums gedeckt. Und ich würde mit $4.000 in bar gehen. $4.000 waren mehr als die Hälfte meines damaligen Jahresgehalts. Und viel mehr, als mir jemals ein Zuhälter oder Drogendealer angeboten hatte. Mit dem Versprechen, dass die Arbeit nicht unmoralisch sei, gebe ich zu, war ich interessiert. Er erklärte weiter, dass der Trick, in den Vereinigten Staaten außerhalb des Gesetzes Geld zu verdienen, darin bestehe, sich von Lastern wie Drogen und Prostitution fernzuhalten, mit den Gringos zu arbeiten, nicht ohne sie oder gegen sie, und je reicher diese Gringos seien, desto besser. Ich dachte, er spreche von irgendeiner Art von Finanzkriminalität, da er immer wieder betonte, dass niemand verletzt werde und dass er mit den besten Leuten zusammenarbeite. Nach seinen Worten zu urteilen, hielt er mich wahrscheinlich absichtlich im Dunkeln, um meine Neugier zu wecken, etwas, das er wahrscheinlich schon oft geübt hatte. Aber es funktionierte. Schließlich fragte ich ihn, was ich tun müsste, um so viel Geld für nur ein paar Wochen Arbeit zu verdienen. Nein. Statt mir direkt zu antworten, begann der reiche Cowboy, mir alle möglichen Fragen über meine Gesundheit zu stellen. Er fragte, ob ich Diabetes hätte, ob ich Herzprobleme hätte, ob ich Medikamente einnehme, all diese gesundheitlichen Dinge, die ich anfangs nicht ganz verstand. Ich dachte, dass ich für das, was er mir anbieten würde, in guter Form und gesund sein müsste. Und, oh mein Gott, er hatte vollkommen recht. Sie boten mir nicht $4.000 für meine Arbeit, sondern für einen meiner Nieren. Als er es das erste Mal sagte, dachte ich, ich hätte ihn falsch verstanden oder er benutze irgendeinen Slang, den ich nicht kannte. Er hielt meine Verwirrung für Überraschung und begann erneut, wie es schien, eine gut eingeübte Methode, mich zu überzeugen. Er sagte mir, dass ein junger, gesunder Mann wie ich mit nur einer Niere überleben könnte und dass sie sich mit der Zeit sogar regenerieren könnte. Ich war vielleicht jung, arm und etwas naiv, aber ich war nicht dumm. Ich wusste, dass wichtige Organe sich nicht einfach regenerieren, oder zumindest war ich mir ziemlich sicher, dass sie es nicht tun. Ich wollte dem Typen sagen, er solle sein Angebot dorthin stecken, wo die Sonne nicht scheint, denn es war eines der verrücktesten Dinge, die ich je in meinem Leben gehört hatte. Aber irgendetwas sagte mir, dass es keine gute Idee wäre, unhöflich zu einem Mann wie diesem zu sein. Also sagte ich ihm, dass ich darüber nachdenken würde, und er gab mir eine Karte, auf der nur eine Telefonnummer stand. Ich rief die Nummer nie an und wusste es besser, als irgendjemandem davon zu erzählen, denn ich komme aus einem Ort, an dem Menschen manchmal reden, bis sie sich selbst ins Grab bringen. Aber ich komme auch aus einem Ort, an dem Leute Geld in Gräber stecken. Also schwieg ich und sagte mir, dass durch harte Arbeit der Wohlstand irgendwann kommen würde. Schnelle Lösungen sind im Leben selten und man löst langfristige Probleme nie mit kurzfristigen Lösungen. Ich habe nie von jemandem gehört, der ein Angebot angenommen hat, seine Organe zu verkaufen, aber wenn ein Mann sich wohl und sicher genug fühlte, um Migranten auf der Straße anzusprechen, musste es jemanden geben, der solche Angebote annahm. Ich verstehe die Mauer des Schweigens, die mit etwas wie Organhandel einhergeht, aber man würde denken, dass man 1 oder 2 Menschen treffen würde, die es tatsächlich getan haben, oder? Aber ich habe es nie getan. Und ich glaube, ich weiß warum. Sagen wir, du gehst mit einem Fremden mit und er bringt dich zu irgendeinem Arzt in einer Sackgasse und schläfert dich ein, in dem Glauben, dass du nur eine deiner beiden Nieren verlierst. Wer würde sie davon abhalten, mehr zu nehmen oder alles zu nehmen? Man müsste verrückt sein, um so etwas zu akzeptieren. Verrückt oder wirklich verzweifelt. Und das ist es, was mir Angst macht. Ich weiß, dass es da draußen Menschen gibt, die so verzweifelt sind, dass sie ihre Organe verkaufen würden. Ich war fast einer dieser Menschen. Ich liebe dieses Land und ich liebe seine Menschen noch mehr. Aber für viele Migranten wie mich ist der Weg lang und hart und einige Menschen kommen nie ans Ziel. Als ich im letzten Jahr der Highschool war, hatte ich einen Wochenendjob, bei dem ich an einer Tankstelle hier in New Jersey an der Autobahn Benzin auffüllte. Während des Jahres oder mehr, das ich dort arbeitete, habe ich alle möglichen verrückten Dinge gesehen. Aber ehrlich gesagt erscheinen mir die meisten davon heutzutage nur noch lustig. Sogar einige der angespanntesten Momente mit seltsamen Kunden oder die Zeit, als ich ausgeraubt wurde. Ich war nicht wirklich in Lebensgefahr. Ich weiß, wie ich mich verhalten soll. Und ich weiß, dass ich nichts anderes tun sollte, als zu kooperieren, wenn jemand verzweifelt genug ist, mir eine Waffe ins Gesicht zu halten. Wir werden darin geschult, das Geld herauszugeben, es ist versichert. Aber ich kann mein Gehirn nicht wieder in meinen Schädel stecken, wenn ich beschließe, für $50 und ein paar Münzen den Helden zu spielen. Also bitte, der Typ war sogar noch verängstigter als ich. Deshalb ist das jetzt eine verrückte, aber nicht allzu erschreckende Geschichte, die ich ohne Probleme auf Partys, Dates oder was auch immer erzählen kann. Aber es gibt eine Sache, die passiert ist, über die ich nicht so leicht spreche. Und sie kommt nur zur Sprache, wenn die Leute wissen wollen, was das Schlimmste war, das ich gesehen habe. Manchmal habe ich nicht einmal Lust, darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass es nur etwas Seltsames gewesen sein könnte, das mir einmal passiert ist. Aber manchmal denke ich, dass ich die Leute warnen sollte, damit sie das erkennen und nicht so handeln wie ich. Das ist ein weiterer Aspekt davon, den ich hasse. Ich habe das Gefühl, dass es so klingt, als würde ich versuchen, mich in dieser Situation als Held darzustellen. Aber ich kann dir versichern, dass ich mich überhaupt nicht so fühle. Ich habe das Gefühl, dass ich das absolute Minimum getan habe. Aber naja, genug der Einleitung. Ich werde die Geschichte erzählen. Eines Nachts arbeitete ich in der Nachtschicht, als gegen 2 Uhr morgens ein Audi mit Kennzeichen aus South Carolina ankam. Ein Mann stieg aus und bat mich, sein Auto zu betanken, während er auf die Toilette ging. Er steckte mir einen 20er in die Tasche und versprach mir einen weiteren 20er, wenn ich den Tank schnell füllen könnte. Natürlich beeilte ich mich, seinen Wunsch zu erfüllen und bemerkte, dass ein Mädchen im Highschool-Alter auf dem Rücksitz schlief, bis zum Kinn in eine Decke gehüllt. Ich wollte sie nicht wecken und riskieren, das Trinkgeld zu verlieren, also begann ich so schnell wie möglich, aber vorsichtig, den Tank zu füllen, während ich sie im Auge behielt, um sicherzugehen, dass sie nicht aufwachte. Sie blieb schlafend, und während ich mich mehr darauf konzentrierte, den Tank zu füllen, überkam mich plötzlich ein eiskalter Schauer, als ich sie erneut ansah. Sie starrte mich mit weit geöffneten Augen an. Bevor ich etwas sagen konnte, machte sie mir durch das Glas eindeutig Zeichen. »Hilf mir!« Es gab einen Moment, in dem ich völlig erstarrte, meine Hand an der Zapfpistole, ohne weiter zu tanken. Dann hörte ich seine Stimme fragen, »Alles in Ordnung da draußen?« Ich musste schnell denken. Ich sagte ihm, dass etwas mit der Zapfsäule nicht stimme und dass ich hineingehen könnte, um sie neu zu starten, damit der Treibstoff wieder fließen würde. Ich sagte ihm, dass das den ganzen Tag über immer mal wieder passiert sei, entschuldigte mich für die Unannehmlichkeiten und versicherte ihm, dass es in einer Sekunde wieder funktionieren würde. Ich rannte hinein, aktivierte den stillen Alarm und ging dann wieder hinaus, um den Tank zu Ende zu füllen. Er schluckte die Geschichte komplett, und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, habe ich eine Emmy-würdige Leistung abgeliefert, ohne die Ruhe zu verlieren, ohne ihn zu würgen oder irgendeinen fehlgeleiteten Versuch zu unternehmen, das Mädchen zu retten. Die Polizisten sagten mir später, dass ich das Richtige getan habe. Seine Nummernschilder waren auf den Kameras, ich konnte ihn gut sehen, ebenso wie das Mädchen, und seine Fingerabdrücke waren auf dem Geldschein, den er mir gegeben hatte. Ich sorgte dafür, dass ich den Notruf 911 wählte, sobald sie weg waren, aber dank des stillen Alarms war bereits eine Streife auf dem Weg zu mir. Der Dispatcher leitete den Polizisten zur Autobahn um, auf die er abgebogen war, und bingo, sie hielten ihn bei einer Verkehrskontrolle an. Angeblich ging es diesem Mädchen am Ende gut, aber wie viele andere haben nicht die Gelegenheit, um Hilfe zu bitten wie sie? Wie viele landen im Kofferraum statt auf dem Rücksitz? Wie viele werden nicht gerettet? Es sind diese Fragen, über die ich nicht nachdenken möchte, und deshalb erzähle ich die Geschichte nicht allzu oft. Trotzdem finde ich es wichtig, sie ab und zu teilen, als Warnung. Wenn das so viele Menschen wie möglich erreicht, erspare ich mir vielleicht viel Atem und viele schlaflose Nächte. Als ich etwas über 20 Jahre alt war, arbeitete ich für einen relativ kleinen Sicherheitsdienstleister. Es war ein privater Betrieb mit insgesamt etwa 30 Mitarbeitern, sodass wir eine ziemlich enge Gruppe waren. Wir bekamen Aufträge von Fabriken oder Einkaufszentren und mussten dort 8 bis 12 Stunden bleiben, während diese geschlossen waren. Die meiste Zeit war ich nachts allein und überwachte vollständig leere Gebäude. In meinen 2 Jahren im Sicherheitsdienst habe ich nicht ein einziges Mal etwas gesehen, das ich als übernatürlich einstufen würde. Ich habe viele absurde Geschichten von Menschen gehört, die Geister gesehen oder Stimmen aus dem Jenseits gehört haben. Und sie bringen mich immer zum Lachen. Einige sind gut geschrieben, das gebe ich zu. Aber jeder, der Nachtschichten gearbeitet hat, weiß, dass es nicht Geister oder Kreaturen sind, vor denen man Angst haben sollte. Die wahre Gefahr sind die Menschen. Mit diesem Gedanken lass mich dir von Pete erzählen. Nach etwa einem Jahr im Sicherheitsdienst wurde ich damit beauftragt, neue Teammitglieder einzuarbeiten. Das bedeutete mehr Geld, aber auch, dass ich mit einigen ziemlich unangenehmen Kandidaten umgehen musste. Als mein Chef mich also anrief und bat, mich um 5 Uhr morgens an einem abgelegenen Ort mit einem neuen Auszubildenden zu treffen, war ich nicht gerade begeistert. Trotzdem stimmte ich zu, da die frühe Schicht ein paar Stunden Doppelvergütung bedeutete ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Am nächsten Morgen kam ich um 4.45 Uhr auf den Parkplatz eines riesigen Industriekomplexes mit einem Thermobecher Kaffee, der mich an einem eisigen Wintermorgen in Michigan warm hielt. Ich war noch halb im Schlaf und stieg aus meinem Auto, um eine Zigarette zu rauchen, während ich auf den neuen Auszubildenden wartete. Ich musste nicht lange warten. Ein Auto fuhr vor und ich nahm an, dass er es war. Ich ging auf das Auto zu, als es auf dem Parkplatz langsamer wurde, aber plötzlich heulte der Motor auf und das Auto raste davon. Natürlich war ich ein wenig überrascht, aber ich beschloss, es zu ignorieren und blieb stehen, um zu beobachten, was passierte. Das Auto begann in erratischen Kreisen über den Parkplatz zu fahren, dabei die ganze Zeit seltsam zu manövrieren. Ist das der Typ, den ich trainieren soll? Dachte ich. Ein nervöser Typ, der wahrscheinlich nie die Probezeit übersteht. Fantastisch. Ich rauchte meine Zigarette zu Ende, während das Auto schließlich zurückkam und in der Nähe von mir parkte. Doch der Fahrer stieg nicht aus. Er saß einfach da und starrte mich misstrauisch an. Ich starrte genauso verwirrt zurück. Dann bemerkte ich 2 Kinder auf dem Rücksitz, die nicht älter als 10 oder 11 Jahre alt waren, und begann mich wirklich zu fragen, was hier vor sich ging. Mir wurde klar, dass das kein gewöhnlicher Auszubildender war. Nein, das war Pete. Pete sah extrem heruntergekommen aus, als hätte er in Kohleminen gearbeitet oder seit seinem 8. Lebensjahr exzessiv geraucht. Seine Kleidung und Manieren ließen ihn wie einen 30-Jährigen erscheinen, aber er sah keinen Tag jünger als 50 aus. Gott allein weiß, was er seinem Körper im Laufe der Jahre angetan hatte. Aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es begann mit M und endete mit F. Pete war nicht größer als 1,50 Meter, aber breiter als hoch und hatte einen schmerzhaft aussehenden, schorfigen Ausschlag, der große Teile seines Gesichts, Halses und seiner Arme bedeckte. Er stieg aus dem Fahrersitz, schloss die Tür und begann zu sprechen. »Dieser Ort braucht eine Strafe«, sagte er mit rauer Stimme. Dann streckte er mir die Hand entgegen, um sie zu schütteln. Als ich nach unten sah, bemerkte ich, dass ihm 2 Finger fehlten. Ich versuchte nicht zu genau hinzuschauen und erwiderte einfach den Händedruck, wobei ich ein wenig Mitleid mit ihm empfand, auch wenn er etwas seltsam war. Dieses Mitgefühl hielt jedoch nicht lange an. Plötzlich öffnete eines der Kinder im Auto die Tür und versuchte auszusteigen. Das Kind war ebenfalls übergewichtig, hatte einen ähnlichen Ausschlag wie sein Vater und, im Gegensatz zu ihm, ein Gesicht, dem jegliche Symmetrie fehlte. Es war ehrlich gesagt schwer anzusehen. »Papa, ich kann nicht«, begann das Kind zu sagen, aber Pete unterbrach ihn, bevor er den Satz beenden konnte. »Zurück ins Auto, Jacob«, bellte er so laut und wütend, dass ich fast zusammenzuckte. »Zurück ins Auto und wage es ja nicht, nochmal auszusteigen«, fügte er hinzu. Ich war völlig fassungslos. Ich konnte nicht glauben, dass dieser Mann so mit seinem eigenen Kind sprach und das vor einem potenziellen Kollegen. Aber so unangenehm er mir von Anfang an war, ich musste ihm dennoch den Ort zeigen und erklären, worum es bei der Arbeit ging. Mit etwas Nervosität begann ich, Pete entlang des Zauns der Fabrik zu führen und ihm das Patrouillensystem zu erklären, das wir benutzten, um sicherzustellen, dass keine Zäune oder Barrieren gefährdet waren. Ich zeigte ihm auch alle Notfallverfahren, die wir im Falle eines Einbruchs befolgten, unter anderem. Dann bemerkte ich, dass Pete wirklich unangenehm roch. Es klingt grausam, aber es überraschte mich überhaupt nicht. Ich meine, wann riecht jemand wie er schon nach Rosen? Was mich jedoch am meisten beunruhigte, waren die Fragen, die er mir stellte. Er fragte mich, ob ich mit einer der Mädchen, die in der Fabrik arbeiteten, etwas am Laufen hatte, ob ich auf dem Gelände jagen konnte, solche Dinge. Er zeigte auch ein ungesundes Interesse an jeglichen gewalttätigen oder bedrohlichen Vorfällen, die ich während meiner Tätigkeit erlebt hatte. Er bohrte nach Details und schien auf unangenehme Weise einige ziemlich gruselige Geschichten zu genießen, die ich ihm erzählte. Als wir die Runde beendet hatten, versuchte er, eine belanglose Unterhaltung zu führen, die, und ich mache keine Witze, eine halbe Stunde dauerte. Er redete unaufhörlich, stellte immer wieder seltsame Fragen zu meinem Privatleben. Sofort rief ich meinen Chef an, um ihm zu sagen, wie seltsam und verdächtig dieser Typ war. Ich erwähnte, dass es nett von ihm war, ihm eine Chance zu geben, aber ich glaubte, dass Pete ein ernsthaftes Risiko für die Verträge des Unternehmens darstellte. Doch mein Chef wollte nicht auf mich hören. Aus irgendeinem Grund war er fest entschlossen, ihm den Job zu geben. Ich fragte mich, ob wir von derselben Person sprachen, und tatsächlich fragte ich ihn irgendwann direkt, ob wir noch von Pete sprachen. Da explodierte mein Chef mit mir. Er sagte mir, ich solle sein Urteil nicht in Frage stellen und dass ich am nächsten Tag um 5 Uhr morgens da sein solle, um mit der Einführung von Pete fortzufahren. Er hatte noch nie so mit mir gesprochen, und ich bin sicher, dass er noch nie so mit jemandem gesprochen hatte. Wer war Pete wirklich für meinen Chef? Ein Freund? Ein Verwandter? Ich fragte mich das die ganze Rückfahrt in meine Heimatstadt, eine zweistündige Fahrt. Den ganzen Weg über grübelte ich darüber nach, warum mein Chef jemanden wie ihn verteidigte. Es war keine Option, noch einmal anzurufen, um ihn direkt zu fragen, aber ich wollte auch nicht noch eine ganze Schicht mit Pete verbringen. In dieser Nacht verbrachte ich eine halbe Stunde unter der Dusche und wusch mich obsessiv, in der Angst, dass Petes Hautzustand ansteckend sein könnte. Nach einigem Überlegen entschied ich mich, den Mut zu fassen und meinen Chef anzurufen. Nach einem langen Gespräch gab mein Chef nach und versetzte mich auf einen anderen Standort. Ich würde Pete nie wiedersehen. Doch 10 Jahre später verfolgt mich diese Begegnung immer noch. Ich frage mich, wie es den Kindern von Pete geht und ob sie dazu verdammt sind, das gleiche seltsame Leben wie ihr Vater zu führen. Kelly Bergdorf, eine 20-jährige junge Frau, lebte mit ihrer 4-jährigen Tochter in Bridgewater, Virginia. Sie war eine beliebte Frau und die einzige Person in ganz Bridgewater, die etwas Schlechtes über sie zu sagen schien, war ihr liebevoller Ehemann, mit dem sie eine Beziehung führte, seit sie beide Schüler im 2. Jahr der Highschool waren. Sie sorgte auch dafür, fast täglich mit ihrer Mutter und ihren Schwestern in Kontakt zu bleiben. Kurz gesagt, Kelly war so eine gute Person wie jeder andere Mensch, den man finden konnte. Sie fand sogar Zeit, Nachtschichten an einer örtlichen Tankstelle zu arbeiten, um ihre Familie zu unterstützen. Es fehlte ihnen nicht an Geld, aber Kelly schätzte die Idee, einen Beitrag zu leisten, der es ihnen ermöglichte, feinere Dinge im Leben zu genießen und außerdem etwas von ihrem Gehalt jeden Monat für den College-Fonds ihrer Tochter zu sparen. Manchmal jedoch passieren schreckliche Dinge den wunderbarsten Menschen. Und in der Nacht des 18. Juni 1982 sollte etwas im ruhigen Dorf Bridgewater geschehen, das Schockwellen durch die enge Gemeinschaft senden würde. An diesem Abend arbeitete Kelly ihre gewöhnliche Nachtschicht an der Imperial-Tankstelle in Harrisonburg, die sich an der South Main Street, Route 11, befand. Sie hatte den Job bekommen, weil ihre drei Schwestern dort in der Vergangenheit gearbeitet hatten oder noch bei Imperial beschäftigt waren. Der Arbeitgeber dachte, das machte die Mädchen verantwortungsbewusster in ihrer Arbeit. Und er hatte recht. Wann immer eine krank war oder nicht zur Arbeit konnte, sprang die andere ein. Und an diesem besonderen Abend deckte Kelly den Dienst ihrer Schwester ab, um etwas zusätzliches Geld für das College ihrer Tochter zu verdienen. Kellys Mutter, Rachel, war ebenfalls eine sehr liebevolle und fürsorgliche Person und rief immer die Tankstelle an, wenn eine ihrer Töchter arbeitete, um sicherzustellen, dass sie kein Essen oder heißen Kaffee brauchten, um ihre Schicht zu überstehen. Als Rachel in dieser Nacht mit Kelly sprach, schien alles normal zu sein. Es war einfach eine weitere durchschnittliche Nacht an einer ruhigen Tankstelle im ländlichen Virginia. Doch was sie nicht wusste, war, dass dies das letzte Mal war, dass sie mit ihrer Tochter sprechen würde, da die Ereignisse dieser Nacht eine dunkle und erschreckende Wendung nehmen sollten. Gegen 2.30 Uhr morgens, lange nachdem Rachel sich zur Ruhe gelegt hatte, rief Kelly scheinbar die Polizei von Harrisonburg an. Der Anruf war, um ihnen mitzuteilen, dass sie aggressiv von einem Mann belästigt worden war, den sie als unangemessen gekleidet beschrieb. Es scheint, dass Kelly zu höflich war, um zu beschreiben, was dieser männliche Kunde getan hatte. Aber es kann angenommen werden, dass die implizierte Bedeutung war, dass er sich ihr gegenüber entblößt hatte. Ein paar Minuten nach diesem ersten Anruf rief Kelly erneut an. Diesmal flehte sie den Dispatcher an, eine Streife zur Tankstelle zu schicken. Der gleiche Mann, der anscheinend entblößt hatte, rief an der Tankstelle an, um obszöne Drohungen auszusprechen. Und es schien, dass Kelly immer nervöser wurde, da sie glaubte, er wäre bereit, sie umzusetzen. Der Dispatcher versprach, so schnell wie möglich eine Einheit zu senden und bat sie, ruhig zu bleiben. Doch kurz nach dem Ende des zweiten Anrufs rief Kelly erneut den Notruf 911 an, diesmal in völliger Panik und mit einer Stimme voller Angst. Sie verlangte zu wissen, wie weit die Beamten entfernt waren, da der gleiche gestörte Kunde scheinbar zurückgekehrt war und in einem grauen oder silbernen Ford auf dem Parkplatz der Tankstelle parkte. Das Letzte, was zu hören war, war Kellys Schrei, dass der Mann gerade aus dem Fahrzeug gestiegen sei und auf das Hauptgebäude der Tankstelle zusteuerte. Dann legte sie auf, scheinbar bereit, sich zu verteidigen. Die Polizei eilte zur Imperial-Tankstelle in der Erwartung, einen gewalttätigen Übergriff anzutreffen. Doch zu ihrer Überraschung war der Ort, als sie eintrafen, so ruhig wie ein Grab. Sie durchsuchen das gesamte Gebiet, aber Kelly war nirgends zu finden. Das Einzige, was zurückgelassen wurde, war ihre Tasche. Es gab keine Anzeichen eines gewaltsamen Kampfes, keine Hinweise darauf, dass der Laden ausgeraubt worden war, aber auch keine Spuren, wo sich Kelly aufhalten könnte. Es war, als wäre sie in Luft aufgelöst. Was klar ist, ist, dass der Verdächtige, wenn er bewaffnet war, Kelly innerhalb von Sekunden gezwungen haben könnte, in sein Fahrzeug einzusteigen. Kellys Familie glaubte, dass dies der Fall war, da sie darauf beharrten, dass jeder Versuch eines unbewaffneten Mannes, sie zu fangen und in sein Fahrzeug zu drängen, dazu geführt hätte, dass Kelly sich heftig gewehrt hätte. Die anschließende polizeiliche Untersuchung führte die Beamten zu einem nahegelegenen Kiosk, wo ein Angestellter berichtete, dass er etwa eine halbe Stunde vor Kellys Verschwinden von einem Mann besucht worden war, der ein graues Fahrzeug fuhr. Der Angestellte beschrieb den Mann als zwischen 20 und 25 Jahre alt, mit schulterlangem blondem Haar. Dies schien ein klarer Hinweis zu sein, doch die Polizei konnte den Mann nicht finden, sodass keine Verbindung zwischen ihm und dem scheinbaren Verschwinden von Kelly hergestellt werden konnte. Anschließend befragten die Beamten Kellys drei Schwestern, die ebenfalls an der Tankstelle arbeiteten. Sie waren überrascht zu erfahren, dass die obszönen Anrufe, die Kelly in dieser Nacht erhalten hatte, etwas Häufiges waren, aber niemand hatte etwas unternommen, da man annahm, dass sie von einem alten, nervigen Perversen stammten, dessen Bedrohung mehr Lärm als Realität war, um es mal so auszudrücken. Sie glaubten auch nicht ganz, dass der Mann, der Kelly in jener Nacht belästigt hatte, der gleiche war, der die Anrufe machte, da in diesen lüsternen Anrufen nichts besonders Bedrohliches zu hören war, während der Fahrer des grauen oder silbernen Ford so aggressiv war, dass er sich persönlich an der Tankstelle zeigte. Nach dem Fall von Kellys Verschwinden hörten die Anrufe für eine Weile komplett auf, um erst rund 6 Wochen später wieder aufgenommen zu werden, als dieser scheinbar harmlose, alte Perverse anrief und einem der neuen Angestellten der Tankstelle obszöne Bemerkungen machte. Dies könnte daran liegen, dass derjenige, der die Anrufe tätigte, nicht in die Entführung verwickelt war und sich nicht in ein so gewalttätiges und verstörendes Verbrechen einmischen wollte. Es könnte auch sein, dass dieselbe Person, die die Anrufe gemacht hatte, mit der Entführung von Kelly zufrieden war und das Bedürfnis, weitere Anrufe zu tätigen, nicht mehr fühlte, bis derselbe Impuls etwa 1,5 Monate später wieder aufkam. Als die lokalen Medien Kellys Eltern bezüglich des Verschwindens ihrer Tochter kontaktierten, gaben sie eine ziemlich überraschende Antwort auf einige bohrende Fragen. Als sie gefragt wurden, ob sie eine Vorstellung davon hätten, wer ihre Tochter entführt oder ihr Schaden zugefügt haben könnte und ob diese Person ein Mitglied der örtlichen Gemeinschaft sein könnte, antworteten Kellys Eltern eindeutig mit Ja. Obwohl die Polizei sie gebeten hatte, den Namen des Mannes nicht öffentlich zu nennen, waren sie überzeugt, dass der Entführer ihrer Tochter jemand war, mit dem Kelly zur Schule gegangen war, jemand mit einer langen Vorgeschichte von unanständiger Entblößung und obszönen Telefonanrufen, und laut Kellys Schwester fuhr er ebenfalls einen grauen oder silbernen Ford. Aber sicher, wenn Kelly den Mann persönlich gekannt hätte, selbst wenn es nur durch Assoziation gewesen wäre, hätte sie ihn in einem der 3 911-Anrufe erwähnt, die sie vor ihrer Entführung gemacht hatte. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass diese Person ihr Gesicht irgendwie bedeckt hatte oder dass Kelly ihn einfach nicht erkannt hatte, da sie beide schon eine Weile ihren Abschluss gemacht hatten. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Kelly so verängstigt war, dass sie seinen Namen in keinem der Anrufe erwähnte. Jedenfalls hielt die Polizei es für so plausibel, dass dieser Mann der Täter war, dass sie Kellys Eltern baten, seinen Namen nicht öffentlich zu nennen. Allerdings wurde ihm nie ein Verbrechen zur Last gelegt, da einfach nicht genug Beweise vorlagen, um eine Verurteilung zu versuchen. Es gab mehrere andere Verdächtige im Fall und die Behörden sorgten dafür, dass alle befragt wurden, aber zu einer Zeit, in der CCTV-Kameras und DNA-Beweise noch nur technologische Träume waren, war es praktisch unmöglich, einen Verdächtigen in der Szene jener Nacht zu lokalisieren. Praktisch gesehen war die Person, die an jenem Abend in der Imperial-Tankstelle erschien, ein Gespenst, jemand, der auftauchte, Kelly Bergdorf in ein Fahrzeug zwang und dann scheinbar verschwand, ohne eine Spur zu hinterlassen. Es blieb nur eine Tasche und die Beschreibung des Fahrzeugs, was den Polizisten nur wenig ermöglichte, um in der Untersuchung voranzukommen und einen Verdächtigen zu sichern. Fast 40 Jahre später bleibt der Fall von Kelly ein fast völliges Rätsel. Kelly wurde von den örtlichen Behörden rechtlich für tot erklärt, obwohl ihre Familie große Summen für private Ermittler ausgab, um genau herauszufinden, was passiert war. Doch sie sind immer noch so weit von konkreten Antworten entfernt, wie sie es vor fast 4 Jahrzehnten waren. Die einzige Wahrheit, die wir von jener Nacht haben, ist die erschreckende Realität, dass Kelly an diesem Abend zur Arbeit ging, ohne etwas zu vermuten, und jemandem begegnete, der sie aus der Welt verschwinden ließ. Und das Erschreckendste daran ist, dass dies jedem von uns hätte passieren können.